Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Tim, oder?
Du hast mehr Hitzewallungen hier in dem Bereich als ich in den letzten 24 Stunden.
Ja, 24 Stunden. Das Turnier geht ja schon ein bisschen länger und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab. Ich habe mir hier so eine Getränkekarte genommen und mache daraus einen Fächer. Wir sitzen hier in der Hotellobby, haben uns eine ruhige Ecke gesucht. Bei mir sitzt Tim Detmar vom Podcast Dritte Halbzeit, der dieses Turnier der Frauenweltmeisterschaft von A bis Z komplett durchgezogen hat. Stuttgart, Dortmund und dann noch Rotterdam. Darüber sprechen wir natürlich. Ja, und natürlich gibt's jetzt den einen oder anderen, der sagt, jetzt sprechen die wieder über die Frauen, was soll das denn? Warum wird nicht über Männerhandball gesprochen? Wir sprechen in dieser Sendung auch über Männerhandball, denn wir hatten einige hochspannende Ergebnisse in der Handball-Bundesliga. Logisch, dass wir da auch drauf schauen. Wir haben sogar ein Spiel gesehen, nämlich das der SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin, das hochspektakulär war, wobei man sich natürlich auch fragen kann, ob 79 Tore wirklich so viel Spaß machen, wie sie zumindest mal suggerieren. Aber logischerweise müssen wir auch anfangen mit dem, was hier in Rotterdam zum Ende dieses Turniers aus deutscher Sicht passiert ist. Die deutschen Frauen haben zum ersten Mal seit 2007 eine Medaille gewonnen. Sie haben zum ersten Mal seit 1993 ein WM-Finale erreicht und, das kommt noch obendrauf, sie waren mit Abstand die einzige Mannschaft bei diesem Turnier, die dieser Übertruppe von Norwegen wirklich Paroli bieten konnte.
Und das ist höchst beeindruckend und das hat sehr viel damit zu tun, wie diese Mannschaft über die letzten 2,5 Wochen gemeinsam verteidigt hat. Ich glaube nicht, dass viele, die sich vor allem auch schon länger mit dieser Mannschaft beschäftigen, damit gerechnet hätten, dass sie so gut, so konstant vor allem auch spielen können über 2,5 Wochen, 9 Spiele, wo man sagen muss, es war natürlich nicht alles Gold, was hier jetzt glänzt, also oder silbrig, wie sie jetzt glänzt, diese Medaille. Aber der Unterschied zu anderen Teams in den letzten Jahren ist einfach, dass sie es in diesem Jahr durchgezogen haben, auch eben in schwierigen Phasen und eben nicht nachgelassen haben, nicht den Kopf runtergenommen haben, sondern du hattest immer von außen auch das Gefühl, die glauben trotzdem weiterhin an sich und an ihre Stärke. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, warum es dieses Jahr natürlich auch mit der Hilfe der Fans einfach geklappt hat, dass sie diesen Bann endlich mal durchbrechen konnten.
Ich bin sehr froh, dass sie das getan haben, denn das war ja auch eine Riesengelegenheit für den deutschen Frauenhandball. Und ich habe dann auch in der Mix so noch mit ein paar Spielerinnen gesprochen, ohne ein Interview zu führen, um das auch nochmal zu betonen, weil ich das wichtig finde, was die hier geleistet haben. Und ich habe die große Hoffnung, und das geht auch in Richtung Verband und das geht auch in Richtung des ein oder anderen Vereins und auch noch anderer Leute, dass das jetzt genutzt wird und nicht verpufft, weil wir in einer Zeit leben, wo es natürlich relativ einfach ist, auch bei der Zielgruppe irgendwie anzukommen. Das ist mal das eine. Und du hast ja gesagt, sie haben das durchgezogen, es war nicht immer alles super. Ja, okay, sie haben auch nicht immer hochklassige Gegner gespielt. Dafür kann aber die deutsche Frauennationalmannschaft nichts. Natürlich war die Auslosung günstig, aber Brasilien hat ja auch Schweden geschlagen. Also da kann man hinterher nicht kommen und sagen, ja, das war jetzt aber Fallobst, gegen das sie gespielt haben. Sie haben das Halbfinale gegen Frankreich souverän gewonnen. Mit 6 Toren. Souverän gewonnen. Und Frankreich hatte einfach keine Lösung gegen die deutsche Defensive. Und sie haben auch Norwegen im Finale mit so Superstars wie Henny Reistad und auch anderen überragenden Spielerinnen bei 23 Toren gehalten, dass heute der Positionsangriff jetzt nicht überragend gut gespielt hat oder auch das Tempospiel nicht gut war. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber die waren dran. Die waren dran, die hatten eine Chance.
Genau, hundertprozentig. Sie hatten eine Chance. Eine Viertelstunde vor Schluss stand es unentschieden. Und da hat jeder in dieser Halle, der irgendwie Sympathien für diese deutsche Mannschaft hat, dran geglaubt. Und auch die Mannschaft hat daran geglaubt. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und man muss es nochmal betonen, gegen den amtierenden neuen Weltmeister und den letztmaligen Weltmeister hat diese Mannschaft 23 Tore kassiert. Das ist Weltklasse. Das ist eine Weltklasse-Defensive gewesen. Und es ist jetzt ja auch kein neues Konzept im deutschen Handball, dass man über die Defensive ein Turnier erfolgreich bestreitet. Und eine Spielerin, die man hier hervorheben muss, ist Aimee von Pereira, die, wie ich finde, von der IHF bestohlen wurde, dadurch, dass es keinen Best Defender bei diesem Turnier gab, warum auch immer. Das war für mich auf jeden Fall sie. Sie war der MVP, vielleicht auch der heimliche MVP dieser deutschen Mannschaft. Und nicht alles kann man jetzt nur auf sie projizieren, warum es jetzt ein erfolgreiches Turnier war. Aber ich glaube schon sehr viel, weil sie unfassbar gut harmoniert hat, ihre Energie bei jedem Spiel, in jedem Interview. Das ist wirklich so beeindruckend gewesen über die letzten 2,5 Wochen von einer Spielerin, die lange keine Beachtung hatte vom DHB, von anderen Nationaltrainern, wo man sich hin und wieder schon mal gefragt hat, wieso wird sie nicht mal eingeladen? Und jetzt ist es endlich so passiert und sie hat sofort auf diesem Niveau geliefert und hoffentlich auch so auf sich aufmerksam gemacht, dass sie dann auch im Club dann demnächst den nächsten Schritt gehen kann, weil dass sie das in sich hat, hat sie in den letzten 2,5 Wochen 100%ig bewiesen.
Sie war 2017 bei der U17 EM oder WM, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, war sie MVP. Und dann ist sie einen anderen Weg gegangen, als der DHB das für sie vorgesehen hatte. Und alleine darin liegt ja schon der Fehler. Also die Spielerin muss schon für sich selber entscheiden können, was der richtige Weg ist. Und wenn die Leistung stimmt, muss die Spielerin auch nominiert werden. Und ich glaube, sie hätte auch schon vor einem Jahr bei der Europameisterschaft durchaus im Kader stehen können. Was mir bei ihr aber auch gefallen hat, ist diese Lockerheit. Weil die Mannschaft in den letzten Jahren, und ich nehme mir jetzt mal raus, das beurteilen zu können, weil das war jetzt mein 9. Frauenturnier, was ich vor Ort begleitet habe, seit 2014 sogar. So locker habe ich eine deutsche Mannschaft noch nie erlebt. So authentisch, so glaubwürdig in den Aussagen. Und in den vergangenen Jahren war ich sehr kritisch, das muss ich auch an dieser Stelle zugeben. Aber ich muss ja Leistung bewerten. Also es ist meine Arbeit, eine Leistung zu bewerten. Und da waren die Leistungen einfach nicht so gut. Vor 2 Jahren hat man eine Viertelstunde lang im Viertelfinale gegen Schweden kein Tor geworfen. Bei Olympia hat man als einzige Mannschaft gegen Südkorea verloren, die sonst jedes Spiel hoch verloren haben. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr hat man mit 6 Treffern gegen die Niederlande geführt und mit 7 verloren. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man hoch verloren. Aber da war eine ganz andere Stimmung immer, auch im Umfeld der Mannschaft. Und dieses Mal, finde ich, haben sehr, sehr viele Spielerinnen geliefert, die in den vergangenen Jahren Probleme hatten zu liefern. Katharina Filter im Tor zum Beispiel hatte jetzt heute wirklich nicht ihren besten Tag. Da hätte ich mir mal gewünscht, dass er vielleicht mal irgendwie sagt, ah komm, ich gebe mir einen Ruck, ich bring mal Sarah Wachter, wenn es auch nur für 10 Minuten ist. Du siehst das ja genauso, haben wir auf der Medientribüne auch drüber gesprochen. Aber diese Lockerheit, die sie reingebracht haben, vielleicht auch, weil sie ja zu Hause gespielt haben, weil sie da eine gewisse Form von Stimmung auch gespürt haben, weil sie auch gemerkt haben, hey, so viele Chancen bekommen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt irgendwann mal liefern. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender Faktor war.
Das denke ich auch. Und ich finde es schon sehr bezeichnend, wie häufig dieses Thema Wohlfühlfaktor innerhalb des Teams in den letzten Wochen immer wieder auch genannt wurde. Ich habe vorhin mit Antje Döll auch gesprochen, die ganz klar gesagt hat, natürlich ist das eine Riesenauszeichnung für sie persönlich, in dieses All-Star-Team gewählt zu werden. Und dass sie, wie ich finde, mit Abstand das beste Turnier in ihrer Nationalmannschaftskarriere hier gespielt hat. Und sie hat halt gesagt, ich habe mich so wohl gefühlt über die letzten Wochen. Das ist ein Verdienst der Mannschaft, dass ich so genau das bekommen habe, was ich auch brauche, um zu performen. Und da muss man natürlich dem Team ein Riesenkompliment machen, dass man sich so wohlfühlen kann in dieser Nationalmannschaft, aber natürlich auch dem Staff, der sehr viel dann richtig gemacht zu haben scheint. Wir sind natürlich nur bei den Medienterminen dabei. Auch das ist zwar dann im Hotel, aber das ist dann natürlich nochmal ein anderes Setting. Deswegen kann man das jetzt auch nicht so beurteilen. Aber der Erfolg gibt ihnen recht. Und vor allem, du hast es gesagt, man glaubt den Spielerinnen, wenn sie das so sagen und so formulieren. Und das hätten sie wahrscheinlich auch gesagt, wenn sie hier mit Platz 4 rausgegangen wären oder mit der Bronzemedaille. Ich glaube, das hätte sich nicht geändert, diese Aussage. Und das ist, du kannst es noch besser beurteilen, wahrscheinlich auch ein entscheidender Faktor, warum diese Mannschaft in diesem Turnier eben zusammen durch diese Phasen gehen konnte und immer gesagt hat, okay, wir stehen zusammen, egal wer wie viel spielt. Darüber kann man natürlich auch immer diskutieren. Aber im Endeffekt steht hier eine Silbermedaille und das erfolgreichste Turnier seit 32 Jahren. Und das kann man halt auch nicht wegdiskutieren. Das ist wirklich ein Riesenerfolg.
Ja, und nochmal, ich bin selbst auch kritisch gewesen in der Vergangenheit, weil die Leistungen nicht gepasst haben. Und natürlich eine Spielerin, die da oft im Fokus stand, auch bei mir, war Emily Vogel. die als Wunderkind in diese Nationalmannschaft kam, die ja schon Teil war des Kaders bei der Heimweltmeisterschaft 2017. Und da waren die Erwartungen an sie auch viel zu hoch. Und ich glaube, dass viele Jahre die Erwartungen auch an sie viel zu hoch waren, weil sie in einer gewissen Rolle funktionieren kann. Sie hat durchweg bei diesem Turnier extrem gut in der Abwehr gespielt. Was sie aber auch geschafft hat, ist, in der K.O.-Phase Leistung zu bringen. Sie ist ins All-Star-Team gewählt worden, genauso wie Antje Döll. Und ich habe jetzt auf der Linksaußenposition mit weitem Abstand keine Spielerin ähnlicher Qualität bei diesem Turnier gesehen wie Antje Döll. Bei Emily Vogel weiß ich nicht so genau, aber sie haben natürlich dann auch Henny Reister zum MVP des Turniers gemacht. Sie ist auch Torschützenkönigin geworden und hat auch wieder überragend gespielt. Also von daher ist das auch absolut in Ordnung. Und dann sagt man ja gerne mal, dann setzen wir die nicht auch noch auf die Position, sondern entscheiden uns für eine andere Spielerin. Und ich glaube, das geht dann mit Emmy auf jeden Fall auch in Ordnung. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Sie hat ja dann auch nach diesem Spiel nochmal mit dir gesprochen, beziehungsweise du mit ihr. Und da hat sie auch gesagt, dass sie so eine Art Scheiß-drauf-Einstellung hatte, aber im positiven Sinn. Und das hat man richtig gemerkt.
Ja, das finde ich nämlich auch, dass sie auch da, wenn man rein auf die Quoten guckt von diesem Turnier, dann ist das wahrscheinlich gar kein so ein Riesensprung. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, so ist mein Gefühl. Aber auch da, ähnlich wie man es so häufig auch bei Torhüterinnen dann sagt, in welchen Momenten hat sie ihre Akzente gesetzt? Und vor allem in der K.O.-Runde hat sie im Halbfinale extrem wichtige Tore besorgt, auch in der Crunch-Time. Auch heute fand ich wieder in Situationen, wo es so schien, als ob die Mannschaft nicht die Lösung findet, die sie gerade brauchen, dann war sie dann wieder da. Und hat häufiger gezeigt, das, was man sich von ihr ja auch erhofft, weil man weiß, dass sie es in sich hat, dass sie mehr auf die Lücken geht, auch durch diese Lücken durchgeht. Das, was eine Nike Kühne bei diesem Turnier, wie ich finde, überragend gemacht hat. Auch da, Thema Scheißegal-Mentalität. Genau das hat Nike auch vorgelebt in diesem Turnier. Man erinnert sich an die rote Karte im Halbfinale, die sie rausgeholt hat. Und das habe ich bei Emmy vor allem in der K.O.-Runde deutlich häufiger gesehen und das gibt mir auch Hoffnung für die nächsten Turniere. Und sie hat jetzt gesagt, so die letzten ein, zwei Jahre hat sie diese Mentalität aufgebaut und das kam aus ihrer Sicht auch von sich selber, dass sie gesagt hat, ich will etwas ändern, ich muss vielleicht auch etwas ändern und in diesem Turnier hat es funktioniert und da muss man auf jeden Fall auch den Hut vorziehen, richtig gut, was sie hier vor allem in der K.O.-Runde dann abgefackelt hat und was man nicht vergessen darf. Sie war während der Vorrunde auch ein paar Tage krankheitsbedingt nicht dabei, hat das zweite Spiel ausgelassen und auch das kann so einen Flow oder so einen geplanten, erhofften Flow natürlich auch sofort wieder einbrechen und dass sie da sich auch durchgekämpft hat, finde ich auch sehr beeindruckend.
Du hast gerade gesagt, das kam bei ihr von innen. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja vielleicht auch einfach eine Entwicklung, die man als Spielerin durchmachen muss. Wenn man auf dem Top-Niveau, auf dem sie jetzt ja auch jahrelang im Club spielt, also sie hatte ja auch schon entscheidende Tore in einem Champions League-Halbfinale. Also es ist ja genau das, was wir uns erhoffen. Und weil wir eben wissen, dass sie auf diesem Niveau in den entscheidenden Momenten funktionieren kann, und das hat sie zum Glück auch in diesem Turnier wieder gezeigt. Und wie gesagt, ich bin da sehr hoffnungsvoll jetzt gestimmt, dass das für die nächsten Turniere auch ihr nochmal einen Schub gibt, weil sie vielleicht auch gemerkt hat, dass sie es nicht alleine richten muss. Ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, dass der Mix in der Mannschaft in diesem Turnier auch perfekt war. Du hattest einige junge Spielerinnen, die sofort Alarm gemacht haben, wenn sie nur eine minimale Chance auf Einsatzzeiten gesehen haben. Nike Kühne schon angesprochen, die, wie ich finde, mindestens auf einem ähnlichen Level wie Viola Leuchter gespielt hat, mit dem Unterschied, dass es für Nike ihr erstes internationales Turnier war. Und die Art und Weise, wie sie das Spiel belebt hat, also die Zukunft ist wirklich golden in dem Fall und das tut dem Rückraum auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ich will da nicht die Euphorie, die du ausstrahlst, bremsen, Tim, aber ich glaube, dass die natürlich auch sehr nah am Maximum performt haben.
Ja, das kann gut sein. Wie gesagt, der Heimvorteilfaktor, den darf man dann auch nicht rausrechnen und muss man mit beachten. Auch das ist sicherlich ein Vorteil gewesen einfach, dass sie eben so auf diesem konstanten Niveau auch über 9 Spiele spielen konnten. Ob das dann nächstes Jahr, wo auch immer sie dann spielen werden, möglicherweise in Polen, genauso sein wird, wird man dann sehen. Wie das dann auch ist, wenn du dann eben nicht mehr Spiel für Spiel vor 6.000 bis 10.000 Leuten spielst. Das ist dann nochmal eine Umstellung und da zeigt sich dann wirklich der Charakter. Das ist der ernsthafte Charaktertest im nächsten Jahr bei dieser Europameisterschaft, ob sie diesen Entwicklungsschritt bestätigen können. Und das wird die Aufgabe sein im nächsten Jahr. Wie gesagt, ich bin jetzt erstmal hoffnungsvoll. Ich bin sehr froh, dass wir nicht aus dem Turnier gehen und frustriert sind. Weil das war mein Gefühl über die letzten Jahre. Also ich glaube, so seit 2018, 2019 verfolge ich die Frauennationalmannschaft wirklich detailreicher. Und gefühlt saß man dann Mitte Dezember dann immer dort und dachte sich so, boah, also es wäre doch schon mehr möglich gewesen, oder? Und das ist ja auch das, was die Spielerinnen gesagt haben. Ich glaube, Emmy hat es auch in einem Interview vorgestern gesagt, dass sie alle das Gefühl hatten, wir hätten hier schon sein müssen über die letzten Jahre. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und endlich ist dieses Viertelfinalgeneration Geschichte. Ich glaube, das kann auch nochmal viel freisetzen. Und wenn man sich andere Nationen anguckt, also die Schwedinnen, glaube ich, da sind wir weit vorbeigezogen, auch für die nächsten Jahre. Mal gucken, was die Norwegerinnen jetzt machen die nächsten Jahre. Aber ich sag mal so, vielleicht kommen die dann auf ein gewisses normales Niveau wieder runter. Die Französinnen, das wird auch sehr spannend zu sehen sein. Wenn auch da, klar, viele Probleme, was Verletzungen und so weiter angeht. Gute junge Spielerinnen. Aber ja, ich sehe uns da echt ganz gut aufgestellt. Man muss es nur bestätigen.
Wir haben jetzt schon viel allgemein gesprochen und du hast gerade auch so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Ich möchte aber nochmal bei diesem Wochenende ganz konkret bleiben und auch vor allem bei dem Auftritt erstmal gegen Frankreich, aber natürlich auch nochmal ein bisschen detaillierter über das Finale plaudern. Das Spiel gegen Frankreich, das hat bei mir einen extrem bleibenden Eindruck hinterlassen, weil diese Mannschaft natürlich vorne keinen Champagner-Handball spielt. Also da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Aber diese Tugenden, die sie da gezeigt hat in diesem Spiel. Also ich glaube gar nicht, dass dieses Ding mit dem Viertelfinale überstehen jetzt bei diesem Heimturnier so die große Nummer war. Ich glaube, dieses Halbfinale so auf diese Art und Weise zu gewinnen gegen eine Mannschaft mit vielen tollen Spielerinnen, wo auch einige gefehlt haben. Okay, ein paar sind verletzt, hast du gesagt. Einige sind schwanger, war bei Dänemark auch so. Die waren sicherlich auch weit unter ihren Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass explizit dieses Halbfinale aufgezeigt hat, wir können mit der Weltspitze mithalten. Punkt.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Und auch da, was war der Hauptgrund dafür? Die Defensive. Die defensive Stärke, auch da 23 Gegentore gegen dieses Frankreich, auch da spielen immer noch sehr, sehr gute Spielerinnen. Also wenn man sich den Rückraum anguckt, Le Miro hat ein sehr gutes Turnier gespielt, Orasek, auf die kann man sich immer verlassen, Lena Grosvenor ist eine der talentiertesten Spielerinnen, die wir auf diesem Planeten haben. Das ist kein Fallobst gewesen, auch in diesem Halbfinale. So, klar kann man auch, du hast es schon vorhin gesagt, über die Gegner sprechen, aber du musst sie halt trotzdem auch erstmal schlagen. Und auch in der Art und Weise. Und auch im Viertelfinale gegen Brasilien war es hinten raus dann doch souverän. Und auch das hätte bei anderen Turnieren auch anders ausgesehen. Da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, dieses Halbfinale, die Art und Weise. Und auch da dann 29 Tore zu werfen gegen Frankreich, die auch keine so schlechte Defensive auf die Platte bringen. Sehr, sehr stark. Und vor allem fand ich da sehr beeindruckend, sie hatten, glaube ich, zweimal die Möglichkeit, auf plus 5 wegzuziehen, wo sie es nicht machen. Und so der Pessimist in einem sitzt dann da auf der Tribüne und denkt sich so, oh, das sind doch jetzt die Momente, oh Gott, jetzt geht's vielleicht doch nach hinten los, jetzt gehen vielleicht die Köpfe doch runter. Aber das war nicht der Fall. Sie sind ruhig geblieben. Selbst in dem Zeitpunkt, wo die Französinnen nochmal auf 3 rangekommen sind. Du hast gemerkt, ist alles gut. Das ist alles entspannt, wir gewinnen das hier. Und das, wir kommen da immer wieder drauf zurück. Ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen können aus diesem Turnier. Neben der fantastischen Defensive, dieses Gefühl von, die Mannschaft hat eine gewisse Vertrautheit in sich selber, in ihre Stärke, selbst wenn es mal nicht so läuft. Und damit kannst du gegen viele Mannschaften auf dieser Welt bestehen.
Was vielleicht auch daran liegt, dass der Frauenhandball in der Spitze nicht mehr so besetzt ist wie in der Vergangenheit, wenn du überlegst, Montenegro vor 3 Jahren im eigenen Land was erreicht. Dann hatten wir ja vergangenes Jahr Ungarn, die hatten dieses Jahr auch Probleme. Und jetzt halt Deutschland beim sozusagen eigenen Turnier, aber trotzdem noch mal in einem anderen Land. Auch, und das möchte ich betonen, wenn man natürlich eine großartige Unterstützung einiger Fans im Halbfinale und auch heute hatte. Also ich fand das phänomenal, weil dann ja immer wieder Leute kamen und sagten, das Finale wird bestimmt nicht voll. Die ganzen Niederländer, die geben doch ihr Ticket zurück. Nee, haben sie nicht gemacht. Die Norweger buchen ja immer schon im Voraus, weil sie wissen, sie kommen eh ins Endspiel. Ist auch ein bisschen langweilig. Aber das hat mir auch nochmal sehr imponiert, dass da viele Leute auch nochmal kurzfristig gekommen sind. Ich habe dann auch Anfragen bekommen, was ist mit Tickets, kannst du irgendwie helfen, hast du irgendwie eine Idee, was eine Mitfahrgelegenheit angeht und so weiter. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Was mich gleichzeitig dann wieder ein bisschen traurig stimmt, bevor wir dann gleich nochmal ein bisschen genauer über das Endspiel sprechen. Jetzt kommt so eine Phase in diesem Podcast, wo ich mich ein bisschen aufregen muss. Es gab eine TV-Debatte vor dem Turnier nach einer Aussage von DHB-Präsident Andreas Michelmann. Er hat das Wort Schande in den Mund genommen. Ich komme mit Andreas Michelmann sehr gut aus und ich finde, dass er sich viele Jahre für diese Mannschaft enorm eingesetzt hat. Und das schätze ich sehr, weil er das wirklich ernst meint. Und zwar von Anfang an hat er das ernst gemeint. Und das finde ich einfach super. Für den gibt es nicht nur die Männernationalmannschaft, für den gibt es auch die Frauennationalmannschaft. Ich fand den Zeitpunkt vielleicht nicht ganz so günstig, weil ja jetzt klar war, ab dem Viertelfinale läuft man, sogar bei den Öffentlich-Rechtlichen, ab dem kommenden Jahr die Europameisterschaft, die wird zum Beispiel auch dann bei ARD und ich glaube auch bei ZDF übertragen, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, spielt aber auch gar keine Rolle. Dein hat dann die Rechte für die kommenden Turniere sowieso bei EM und WM. Also da ist man ja auf dem richtigen Weg. Was ich dann aber falsch finde und auch verlogen, ich lese dann Kommentare, ich habe zum Beispiel, glaube ich, im Kölner Stadtanzeiger auch einen Kommentar gelesen von einer Person, ich will den Namen jetzt auch gar nicht nennen, aber ich habe einen Kommentar gelesen dazu von einer Person, die habe ich in all den Jahren, und ich war jetzt bei über 20 Turnieren, nicht ein einziges verdammtes Mal in der Halle gesehen. Und du willst den Leuten erzählen, beim Fernsehen, wie die ihr Programm zu machen haben. Dafür habe ich wenig Verständnis. Eigentlich gar keins, kann ich auch so sagen an der Stelle. Ja, da tue ich mich sehr, sehr schwer mit. Ich tue mich auch sehr schwer damit, dass das führende Medien, die über den Handball berichten, in Deutschland bei einem Turnier nicht ein einziges Mal vor Ort in der Halle gewesen sind. Das finde ich erbärmlich. Und ich sage es genau so, wie ich es meine, das ist erbärmlich. Und dafür gibt es auch keine Ausrede. Entweder das hat eine Bedeutung, dann fährst du hin, oder das hat keine Bedeutung, dann lässt du es bleiben. Und ich glaube, dass wir erstmal in unserer eigenen Blase anfangen müssen, die Dinge alle richtig zu machen, bevor wir dann hingehen und mit dem Finger auf andere zeigen und denen sagen, hey, das, was ihr aber macht, ARD und ZDF oder andere Sender, das ist aber blöd. Also erstmal vor der eigenen Haustür kehren und ich würde jetzt mal behaupten, ich kann mir das rausnehmen, ich war bei einem fucking Playoff-Spiel in Griechenland, da waren 20 Leute in der Halle und ich rede nicht von 20 Journalisten, da waren 20 Leute in der Halle und deswegen finde ich das wirklich einfach richtig, richtig schlecht. Diese Mannschaft hat das anders verdient und jetzt kommen sie wahrscheinlich dann alle aus ihren Löchern gekrochen und fangen an, über diese Mannschaft zu berichten und wollen hier eine Story machen und da eine Story machen. Aber vorher zu sagen, hey, der überträgt nicht oder der, also sorry, das finde ich schon arg fragwürdig. Ja, ist sehr enttäuschend.
Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich sehe es genauso. Also vor allem, wenn man jetzt über diese 2,5 Wochen so nah dran ist an dieser Mannschaft, dann merkt man, was auch für Charaktere da drin sind. Und jede einzelne von denen hätte es verdient gehabt, während dieses Turniers näher beleuchtet zu werden. Und es ist ja ein Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Medien. Die Mannschaft, natürlich steht sie im Vordergrund und muss sportlich liefern. Das haben sie jetzt getan. Dazu hattest du ein Heimturnier. Also bei einem Heimturnier gibt es keine Ausreden. Da wird irgendjemand in deinem Pool an Leuten sein, der Zeit und Lust hat vor allem und sich vielleicht im besten Fall auch noch ein bisschen auskennt mit dem, was hier so abgeht. Das finde ich auch sehr spannend. Ich kann ja gerne mal den positiven Part aufnehmen. Weil ich finde, die Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten 2,5 Wochen neben uns auch bei jedem Spiel, bei, das kann ich sagen, bei noch mehr Medienterminen, als ich auch vor Ort war, da gearbeitet haben und alle möglichen Fragen und Antworten bekommen haben, das finde ich wirklich sehr schön. Es war ein sehr, sehr angenehmes Zusammenarbeiten auch mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort. Das hat mir sehr, sehr, ja, sehr, sehr großen Spaß gemacht auch. Es sind, auch das muss man ja sagen, alles in allem ja dieselben Gesichter, die man bei den Turnieren, bei den Endturnieren sieht, ob das Champions League ist, ob das das DHB-Pokal Final Four ist, ob das eben die EM24 war und so weiter. Und wir haben eine solide Basis und ich glaube auch, dass sie breiter geworden ist, was so die Zielgruppe angeht. So, ich glaube, jede Zielgruppe hat mittlerweile so seine Möglichkeiten, auch über die Frauen-Nationalmannschaft Content zu bekommen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Aber wenn dann führende Medien da fehlen, ist das schon sehr fragwürdig. Das finde ich schon echt, ja, auch sehr schade.
Ja, es ist sehr, sehr schade. Nochmal, weil die Mannschaft sich das ja insbesondere bei diesem Turnier verdient hat. Aber ich finde, wenn du jetzt auch vergleichst, was die Männer zum Beispiel in den letzten 15 bis 20 Jahren erreicht haben, ist das nach dem Gewinn dieser Medaille gar nicht so viel mehr. Und dann immer nur zu sagen, ja, die Männer, die ziehen halt mehr. Natürlich muss die Mannschaft erstmal liefern. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du ständig im Viertelfinale rausfliegst, ja, mein Gott. So, aber was haben wir bei den Männern gehabt in den letzten 20 Jahren? Wir haben jetzt 2025. Wir haben im vergangenen Jahr eine epische Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen. Das muss man definitiv so sagen. Und dann haben wir 2016 den EM-Titel völlig überraschend gewonnen, wo wir uns vorher, zwei Jahre vorher, gar nicht fürs Turnier qualifiziert haben und ein Jahr vorher eigentlich auch nicht. Und wir haben im gleichen Jahr nochmal Olympia-Bronze geholt. Also drei Medaillen. Die deutschen Frauen haben in den vergangenen 20 Jahren zwei Medaillen gewonnen.
Mhm. Richtig. Und vor allem der Unterschied auch, die Männer hatten zwei Heimturniere, bei denen sie zweimal Vierter geworden sind. Einmal auch mit den Finalspielen in einem anderen Land, in Dänemark damals, 2019. Es war sehr, sehr eng damals in diesem Spiel um Platz 3 gegen Frankreich. Aber am Ende steht leider keine Medaille. Die Frauen haben es dieses Jahr besser gemacht. Das kann man auch mal hervorheben.
Ich rede jetzt nicht mehr über 2017, wo sie es überhaupt nicht gut gemacht haben und im Achtelfinale ausgeschieden
ja,
sind.
Fair.
Ja, aber trotzdem. Also, das war ein großartiges Turnier. Ein paar Worte müssen wir nochmal konkret übers Finale sprechen, weil das Finale wirklich sehr, sehr eng war, sehr intensiv, sehr emotional. Und da muss man sich die Frage stellen, was hat am Ende den Unterschied gemacht bei 3 Toren Differenz? Ich habe es ja eben so ein bisschen angedeutet, ich hätte mir gewünscht, dass er irgendwann mal sagt, ja, ich bringe jetzt mal Sarah Wachter für ein paar Minuten und dann gucken wir mal, dass Kathi Filter eventuell ein bisschen runterkommt, die ja ein tolles Turnier gespielt hat. Also wirklich ein tolles Turnier. Da gab es so 2, 3 unglückliche Situationen von Jenny Behrendt, am Anfang mal einen Tempo-Gegenstoß lang hoch vorbeigeworfen und dann einmal wollte sie einlaufen und dann ist sie durch den Kreis und wurde abgepfiffen. Ja, Kleinigkeiten einfach. Und vielleicht, also, weiß nicht, wie du das siehst, mir hat dann so ab der, ja, was würde ich sagen, ab der 35. Minute so die Spielsteuerung von Annika Lott in dem Moment nicht mehr so gut gefallen. Ich glaube, dass da Alina Greisels zu spät zurückkam. Das sind Kleinigkeiten. Und Norwegen hat dann halt eine Torhüterin gehabt mit Katrine Lunde, die in ihrem letzten Turnier nochmal ins All-Star-Team gewählt wurde. Die Spieler hatte mit, Achtung, einer Quote von einmal, ich glaube 60%, einmal 66,7%, heute wieder 15 Paraden oder mehr. Na gut, da muss man wirklich sagen, einfach beeindruckend, sensationell.
Definitiv beeindruckend. Ich glaube, Markus Gaugisch hatte 3 Möglichkeiten in diesem Spiel, einen Torwartwechsel zu machen. Ich hatte nach 20 Minuten das Gefühl, es wäre jetzt vielleicht keine schlechte Idee vor dem Hintergrund. Sagen wir mal, er wechselt Sarah Wachter in der 25. Minute ein. Dann hat Kathi Filter 20 Minuten Pause mit der Halbzeitpause eingerechnet, wo sie einfach den Kopf nochmal frei bekommt. Weil ich glaube, die Quote war zu dem Zeitpunkt bei 1 von 10, 2 von 11, irgendwie so um den Dreh. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich meine, so ungefähr las ich das zu dem Zeitpunkt vom Videowürfel ab. Und der zweite potenzielle Wechselmoment war, finde ich, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, so rund um die 35. Weil eben da sie nicht diese 10 Minuten oder 15 Minuten Halbzeitpause so nutzen konnte, dass sie anscheinend frei war und nochmal einen Ball wegnehmen konnte. Und dann hatten wir noch die Situation mit dem Kopftreffer. Als Torwart, der ich ja bis zum Sommer war, kann ich schon irgendwo verstehen, dass man dann sagt, okay, ich gebe ihr jetzt vielleicht nochmal 2, 3 Angriffe, weil so ein Kopftreffer kann schon auch nochmal sehr viel Positives freisetzen in einem Torhüter. Es ist in dem Fall nicht passiert. Das heißt, das wäre nochmal eine Situation gewesen, wo ich mir gedacht hätte, ja, vielleicht, also das klingt jetzt hart, aber es hätte ja jetzt nicht viel schlimmer laufen können. So, und wenn Sarah Wachter in den 5 bis 10 Minuten, die sie da bekommt, dann nichts hält, ja gut, dann ist es halt so. Aber dann hast du halt die Situation, vielleicht ist der Kopf dann wieder frei bei Kathi Filter. Und auch nochmal eine neue Situation für die gegnerische Offensive. Auch das darf man dann ja nicht vergessen. Deswegen, das war auf jeden Fall ein Faktor. Aber man muss auch sagen, es ist eigentlich verrückt, dass Katrine Lunde so gut hält. Ich glaube, wenn man 9 Paraden mehr hat als Kathi Filter und du hier mit -3 rausgehst, du hast die Freien angesprochen, die auch verworfen wurden. Also man geht hier aus diesem Finale raus und denkt sich so, also es war wirklich drin, dass man hier mit Gold um den Hals rausmarschiert. Und Alina hat es bei mir auch im Interview gesagt, dass es, also das hat man schon gemerkt, das hat die Mannschaft auch gefühlt und wusste, so ein bisschen Enttäuschung ist gerade schon da, auch wenn das, also wir haben ja auch schon so Szenarien durchgespielt vor dem Spiel, wie wird das denn? Weil die sind bisher durch dieses Turnier marschiert, die haben 7 von 8 Spielen mit 10 Toren und deutlich mehr gewonnen. Der niedrigste Sieg war ein 9-Tore-Sieg im Viertelfinale. Natürlich geht man da nicht davon aus, dass wir so ein enges Spiel sehen. Und das macht es irgendwie so bitter, obwohl man natürlich unfassbar stolz sein kann auf diese Mannschaft und auf die Leistung in diesem Finale. Weil, das hast du auch mehrmals gesagt auf der Tribüne, du hast schon gemerkt, sie waren am absoluten Maximum. Also das war das Beste, was sie hätten spielen können heute. Und dann, ja, ist das Torhüter-Duell einfach genau das Entscheidende. So ist es im Handball. Und vor allem, wenn es dann so deutlich ist. Das ist dann halt so. Aber ja, wie gesagt, es ist dann halt am Ende Norwegen. Und das, finde ich, fasst es ganz gut zusammen. Ich finde, Norwegen hat dieses ganze Turnier außerirdisch gewirkt. Also die haben Handball gespielt von einem anderen Planeten. So viel besser als jedes andere Team in diesem Turnier. Und die deutsche Mannschaft war die einzige, die es geschafft hat, sie wie eine normale Handballmannschaft aussehen zu lassen. Und das muss man einfach respektieren. Und da muss man dann auch am Ende einfach sagen, gut, dann waren sie halt die 3 Tore besser. Dann ist das vielleicht auch 3 Tore mehr individuelle Qualität, die sie dann in wichtigen Momenten haben. Henny Reistad geht mit 0 Toren, geht sie aus der ersten Halbzeit raus, steht am Ende trotzdem wieder bei 5 Toren, die sie dann in den zweiten 30 Minuten macht. Auch das, die Quote, sieht dann zwar für ihre Verhältnisse ja schon fatal aus, irgendwie mit 56%, aber sie ist trotzdem die beste Torschützin dann am Ende wieder. Und das ist einfach Weltklasse. Das ist der Unterschied, den wir heute gesehen haben.
Ich gebe der deutschen Mannschaft für dieses Turnier eine glatte 1. Eine 1 plus hätten sie bekommen, wenn sie jetzt heute doch gewonnen hätten.
Ja.
Aber ich glaube, vor dir sitzt der größte Kritiker dieser Mannschaft. Ja. Den Schuh ziehe ich mir gerne an. Das ist aber auch okay, wenn sie dann heute wirklich sehr glücklich aus dieser Halle rausgehen konnten. Sie haben unfassbar viel getan für den deutschen Frauenhandball. Ja, nochmal, jetzt ist es am Verband, das auch so durchzuziehen und nicht wieder ein limitiertes Sondertrikot auf den Markt zu bringen, sondern zu gucken, dass das beim nächsten Mal auch mehr normale Fans und nicht nur viele Influencer bekommen. Und dementsprechend, da müssen sie jetzt nachlegen. Da muss der Verband nachlegen. Ich würde mir wünschen, dass man einmal im Jahr ab sofort in die Westfalenhalle nach Dortmund geht für die Frauen, um diese Halle voll zu machen, um da, ja, ich sag mal, parallel zu den Männern mit Köln irgendwie so ein bisschen was aufzubauen, weil die Stimmung war ja insbesondere auch an diesem Viertelfinal-Dienstag fantastisch, dann hinterher noch mit den Fans des Fußballvereins Bodø Glimt, die am nächsten Tag bei Borussia Dortmund in der Champions League gespielt haben. Da hatten die norwegischen Spielerinnen hinterher teilweise Tränen in den Augen, weil die sowas auch noch nie miterlebt haben, also für die auch ein ganz, ganz spektakuläres und einprägsames Erlebnis. Und ja, die Liga ist gefordert, weiter vielleicht auch harte Vorgaben zu machen zur Professionalisierung. Ich weiß, dass viele Vereinsverantwortliche das als schwierig empfinden, aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, da auch knallhart zu sein und nicht zu viele Ausnahmen zu genehmigen. Und wenn dieses Turnier nicht dafür sorgt, dass mehr Sponsoren die Hand heben und sagen, hey, ich möchte diese Mannschaft unterstützen, weil die genau das repräsentieren, was wir gut finden, ja, dann geht halt vielleicht nicht mehr, muss man auch so sagen. Und an der Stelle auch mal ein Appell an den Verein, der bei mir um die Ecke wohnt sozusagen oder spielt, Borussia Dortmund. Wenn ein Verein in Deutschland dafür sorgen kann, dass der Frauenhandball auf ein anderes Level gehoben werden kann, dann ist das Borussia Dortmund. Da erwarte ich jetzt ganz hochkarätige Transfers im Sommer und ich erwarte, dass man in Zukunft die Rolle einnimmt, die Bietigheim bzw. Ludwigsburg in den vergangenen Jahren eingenommen hat und dass man irgendwann das Final Four in der Champions League angreift. Das kann nur Borussia Dortmund in Deutschland machen und das muss jetzt passieren, weil sonst sitzen wir in 10 Jahren irgendwann wieder hier und sprechen darüber, warum vielleicht Deutschland die nächsten 10 Jahre auch nichts erreicht hat und das ein One-Hit-Wonder war. Das möchten wir natürlich auf gar keinen Fall. Das ist ja logisch, aber gibst du auch eine 1 oder wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich gebe da auch eine glatte 1. Also gar nicht mal nur, was das Spielerische angeht, sondern also dieses Turnier war ja so aufgebauscht mit Themen abseits der Platte. Und ich finde das wirklich, also das hat sich so in mir, in mein Hirn eingebrannt, wie diese Mannschaft damit umgegangen ist. Weil auch das, dieses Thema mit dem Free TV, das erste Mal Free TV in einem K.O.-Spiel vor der Kulisse in Dortmund, man hätte darunter zerbrechen können. Und dass diese Mannschaft da so damit umgegangen ist und diese Chance, die sie bekommen hat, so genutzt hat, Das finde ich ist auf jeden Fall eine sehr gute Leistung und das kann man dann auch so mit einer 1 bewerten und ich schließe mich diesem Appell auch an. Ich finde, es gibt wichtige Schritte, die gemacht wurden. Ich weiß, dass es auch innerhalb der Liga durchaus kritisch gesehen wird, dieses Playoff-Format. Aber ich glaube schon, dass das einigen Spielerinnen jetzt auch geholfen haben kann, dass sie in der letzten Saison ein paar Playoff-Spiele auf diesem Niveau um die deutsche Meisterschaft spielen mussten. Ich sag mal so, wir haben auch einen gewissen HSG Blomberg-Einfluss in dieser Mannschaft. Das sollte man nicht unterschätzen. Also das war schon gar keine so schlechte Idee. Mir hat es persönlich in der letzten Saison auch sehr viel Spaß gemacht, das dann in den Playoffs so zu verfolgen. Und auch da muss man ja dran denken, du musst Thema Sponsoren, Thema auch Fans, die man gewinnen will, du musst ihnen ja etwas anbieten. Gut, jetzt hast du die Situation, dass du wahrscheinlich eine deutlich ausgeglichenere Liga hast, wo du auch in dem normalen Modus einen Meisterschaftskampf gehabt hättest, aufgrund der Insolvenz von der HB Ludwigsburg. Aber trotzdem ist dieses Element mit den Playoffs auch für Fans sicherlich interessant, wo man dann eher denkt, oh ja, das ist so ein Playoff-Halbfinale, Spiel 3, ja, da schalte ich doch mal ein. Und auch da gerne mehr Free-TV. Auch da ist die Lage oder die Basis, die wir haben, gut, solide, aber auch da geht natürlich noch mehr. Und da muss auch noch mehr gehen, weil das ist auch immer das große Thema. Generell finde ich im Handball, klar ist es schön und gut, Turniere zu übertragen, aber hinter der Paywall, da kannst du es so gut machen, wie du willst. Es zieht einfach mehr, wenn es frei empfangbar ist. Und selbst wenn es heißt, du gehst auf Twitch, du gehst auf YouTube und überträgst es da. Ich finde, im Handball müssen wir unbedingt, auch nicht nur im Frauenhandball, auch im Männerhandball, in diesem Bereich noch so viele Schritte nach vorne gehen, um die jüngere Zielgruppe zu gewinnen und auch zu behalten, weil nicht jeder kann sich ein Dein-Abo leisten. Auch wenn die Qualität sehr gut ist und auch das Drumherum, was man auf Social Media sieht, überragend ist. Aber am Ende ist immer noch der Live-Sport das Entscheidende, wie du die Leute ranbekommst. Das geht natürlich auch darüber, dass du die Leute in die Halle bekommst. Klar, da sind dann die Vereine wieder gefragt. Aber wir haben es jetzt auch wieder bei diesem Turnier gesehen. Die Quoten werden wahrscheinlich wieder sehr, sehr gut sein, auch für dieses Finale. Free-TV ist immer noch der große Straßenfeger. Und das muss man verstehen und nutzen.
Die hatten fürs Viertelfinale eine gute Quote. Die hatten fürs Halbfinale eine tolle Quote und ich bin mir sicher, sie werden heute eine sehr gute Quote gehabt haben. Wenn ihr diese Sendung hört, werdet ihr die Einschaltquote schon gehört haben. Jetzt haben wir, also ohne Schnitt, ne, 40 Minuten über Frauenhandball gesprochen und ich finde, das war auch mal richtig so. Und ich verstehe den einen oder anderen nochmal, der dann sagt, ja, aber ich möchte doch hier bei Kreisab was über den Männerhandball hören. Aber wo, wenn nicht hier, ist die Plattform, um darüber zu berichten, weil Männerhandball könnt ihr ja auch überall woanders verfolgen. Ja, ich würde es natürlich ganz meinungsstarke Aussagen von Tim geben, da bin ich mir relativ sicher. Ja.
Schauen wir mal.
Aber ich finde das wichtig, dass wir hier diese Gelegenheit nutzen und wenn sie gut sind, zu sagen, sie waren gut, sie waren sogar sehr gut, sie kriegen eine 1 aufs Zeugnis und in den vergangenen Jahren waren sie selten über einer 3. Ja. Dementsprechend, wer kritisch war, darf kritisch sein, wenn es angebracht ist, aber man muss auch loben, wenn die Mannschaft toll war und die war toll bei diesem Turnier und ich freue mich sehr für die Mädels, weil viele von denen unendlich viel entbehrt haben und was du eben noch angesprochen hast, da wollte ich nochmal was zu sagen zu diesen Playoffs, weil du gesagt hast, Nike Kühne hat da unfassbar von profitiert. Die hat auch ein Pokalfinal vorgespielt. Die hat auch ein European League Final vorgespielt und ich kann mich an das Halbfinale erinnern, da war sie nicht gut. Da war sie überhaupt nicht gut. Und sie hat schon im zweiten Spiel dann eine Steigerung gezeigt, eine Lernkurve gezeigt. Ich weiß nicht, ich bin zwiegespalten, was diesen Playoff-Modus angeht. Ich finde, was den generellen Modus angeht in der Liga, gibt es noch Optimierungsbedarf. Aber es hilft natürlich, Spielerinnen in Crunch-Time-Situationen zu bringen, wenn sie es nicht auf anderer Ebene irgendwie bekommen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Der Vertrag von Nina Engel läuft am Saisonende aus. Der Vertrag von Nike Kühne läuft am Saisonende aus. Und ich finde, die müssen zu einer Mannschaft gehen, die entweder die ganz, ganz klare Ambition hat, deutscher Meister zu werden. Das kann ja eigentlich dann nur Borussia Dortmund innerhalb der Liga sein. Oder sie müssen irgendwo hingehen, wo sie Champions League spielen. Punkt. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Mädels. Das ist ein großer Schritt. Das ist nicht immer leicht. Aber du hast ja schon jetzt bei Viola Leuchter gesehen, die jetzt vielleicht dann auch heute nicht die allerbeste Quote hatte. Aber ist auch egal, dass die paar Monate in Odense nicht in der Wohlfühloase in Bietigheim, Ludwigsburg, / Deutschland so geholfen haben, weil sie dann auch am Ende mehr Spielzeit bekommen hat. Mia Højlund, die war verletzt und angeschlagen. Dann hat sie auf einmal mehr gespielt. Und dann hat sie auch tolle Leistungen gezeigt und hat sie gemerkt, ich kann das auch auf höherem Niveau. Und so entwickeln sich die Spielerinnen weiter. Sie entwickeln sich auf Dauer nicht weiter. Und ich möchte da keinem Verein zu nahe treten, ständig in der European League in Blomberg oder Bensheim zu spielen, sondern sie müssen einen Schritt weiter nach oben gehen. Und das hilft dann dem deutschen Frauenhandball enorm weiter. Es gab ein paar echt interessante Ergebnisse übrigens in der Männerbundesliga. Kurz aber nochmal der Hinweis, falls ihr dieses Format unterstützen möchtet. Das könnt ihr unter anderem damit tun, wenn ihr sagt, ihr möchtet das auf finanzielle Art und Weise regeln. Das geht über patreon.com/kreisab oder ihr schaut in die Shownotes. Dort gibt es einen Link zu PayPal. Ihr könnt mir auch eine Mail schicken, info@kreisab.de. Ihr könnt aber auch die Inhalte teilen. Ihr könnt liken, ihr könnt den Seiten folgen bei Facebook, bei X, YouTube auch, aber vor allem natürlich bei Instagram. Da gibt's ja aktuell elendig viele Interviews. Manche sagen zu viele. Aber die Männerbundesliga wird nach wie vor, und das ist einfach jetzt das Fazit, Mitte Dezember vom SC Magdeburg dominiert. Es war ein enges Spiel beim VfL Gummersbach. Sie haben mit einem Tor gewonnen, aber sie sind einfach eine Klasse besser als die anderen. Wir konnten das Spiel logischerweise nicht sehen. Wir haben aber ein paar Szenen hinterher gesehen. Gab ein bisschen Tumult da in der Schwalbe Arena.
Ja, wenn der VfL-Geschäftsführer dann vom vereinseigenen Security-Personal zurückgehalten werden muss, damit er nicht auf die Schiedsrichter losgeht, ja, ist das schon höchst interessant zu sehen. Natürlich auch einige Kommentare gesehen, die Magdeburg da bevorteilt gesehen haben. Und was man dann halt immer so schreibt, die meisten wahrscheinlich auch VfL-Fans, würde ich Ihnen jetzt mal unterstellen. Wie gesagt, wir können es nicht beurteilen, inwiefern die Schiedsrichterleistung jetzt zu dem Ergebnis beigetragen hat. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, auch nach diesen beiden Spielen, das war ja eine sehr ereignisreiche Woche mit sehr vielen Spielen in der Handball-Bundesliga der Männer. Magdeburg gewinnt diese Spiele aktuell einfach. Immer. Punkt. +4 gegen Melsung. Auch das liest sich jetzt nicht höchst dominant, aber sie gewinnen das. Und in Gummersbach musst du halt auch erstmal gewinnen. So. Und dann hast du halt hinten drin einen Sergio Hernandez, der, finde ich, aktuell einer der besten Torhüter der Welt ist, der Woche für Woche konstant in der Bundesliga 15 Paraden liefert. In dem Spiel waren es jetzt mal nur 5 und 16%, aber auch da wieder die allseits beliebte Floskel. Es ist danach dann komplett egal, wie viele du hältst, welchen hat er gehalten, den letzten zum Sieg. Punkt. Und vor allem auch hier in einem Torhüter-Duell, was der SCM mit 5-8 verliert. Also, Wahnsinn. Ich find's so beeindruckend, wie der SC Magdeburg mit dem Programm über die letzten Jahre, mit jedes Jahr Club-WM, mitten in der Saison, mit immer Champions League bis zum Schluss oder European League bis zum Schluss vor einigen Jahren, wie sie immer gefühlt abliefern und immer diesen Hunger auch behalten. Also das finde ich dann, klar kann man dann sagen, oh, ist doch irgendwie langweilig, wenn der SCM jetzt hier wieder durchmarschiert und keine Ahnung. Natürlich, in irgendeiner Weise wünscht sich ja jeder, dass wir hier wieder einen Fünfkampf um die Meisterschaft haben, natürlich. Aber man muss auch anerkennen, dass der SCM jetzt nach 17 Spielen oder in ihrem Fall jetzt 16 Spielen noch einfach erst einen Punkt abgegeben haben und auch da aufgrund der Umstände kann das halt auch mal passieren, dass du 48 Stunden nach einem Champions-League-Auswärtsspiel in Barcelona auch mal in Nürnberg einen Punkt lässt. So, das kann dir auch mal so passieren, wenn du vorher eine Woche frei hast. Weil auch der HCE sich deutlich gesteigert hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ja, also wirklich einfach nur größten Respekt vor dem SCM, vor Benno, was er da Jahr für Jahr in diesem Kader wieder rausholt. Stark.
Du hast jetzt gerade gesagt, das ist ja ein bisschen langweilig. Also einige mögen das als langweilig sehen, wenn der SCM wieder durchmarschiert. Aber letztes Jahr sind sie ja auch nicht deutscher Meister geworden.
Ja, richtig. Ja. Also genau deswegen. Aber das vergisst man dann ja auch schnell, wenn man dann jetzt über die letzten Wochen auf die Tabelle guckt und sieht, jede Mannschaft lässt Punkte liegen, nur der SCM nicht. Und der Abstand nach hinten wird immer größer. Es sind jetzt 6 Minuspunkte weniger als Flensburg, 7 Minuspunkte weniger als Lemgo und Kiel, 9 Minuspunkte weniger als die Füchse. Nach der Hälfte der Saison. Also, es muss ein historischer Einbruch passieren beim SCM, dass sie diese Meisterschaft abgeben. Und da muss man sich dann wieder in Erinnerung rufen, das haben wir jetzt die letzten 3, 4, 5 Jahre nicht so häufig gesagt über die Handball-Bundesliga der Männer. So. Und was natürlich trotzdem interessant werden wird, wenn der dritte Champions-League-Platz dann bestätigt wird, das wird ein Riesenkampf von Platz 2 bis 7, also Melsung, jetzt mit 15 Minuspunkten. Wenn die einen Lauf bekommen, warum nicht? Also die können da vielleicht auch wieder reinstoßen, so wie alle Teams da vorne ständig irgendwelche Punkte lassen. Also das wird diese Saison extrem interessant und ja, über ein Team, was da auch ein Wörtchen mitreden könnte, da sprechen wir sicherlich auch gleich noch drüber.
Da bin ich sehr gespannt, welche Mannschaft du da gerade im Kopf hast, weil wir uns nicht richtig abgesprochen haben, aber Magdeburg spielt jetzt dann zu Hause gegen Leipzig, wenn wir den Pokal mal außen vor lassen, zu Hause gegen THW und in Eisenach. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie, ja, vielleicht verlieren sie eins, okay. Aber maximal eins, dann hätten sie 3 Minuspunkte und die anderen Mannschaften werden zwischendurch noch was liegen lassen. Das ist einfach sehr, sehr souverän. Das ist ein Selbstverständnis, das sehr vergleichbar ist mit der norwegischen Frauennationalmannschaft. Die haben sich eine Form von Selbstverständnis erarbeitet über all die Jahre. Und das wiederholt sich übrigens nämlich hier bei Kreisab, dass wir das immer wieder sagen. Gut, was sollen wir auch anderes sagen? Es ist halt der Fakt und dementsprechend, wir werden jetzt noch nicht zur deutschen Meisterschaft gratulieren. Also jetzt kriege ich einen Anruf von Bennett Wiegert, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Also zumindest was das Thema angeht, sonst spreche ich natürlich sehr, sehr gerne mit ihm. Aber natürlich, bemerkenswert immer wieder diese Gier, aber das kommt dann ja auch, wie im Fall der deutschen Frauen übrigens, von innen, von der Mannschaft. Da kannst du noch so gut sein als Trainer und ich glaube, Benno ist überragend, da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber wenn die Spieler das nicht selber leben, dann kannst du die besten Taktiken vorgeben, du kannst die besten Auszeiten machen und so weiter, es nützt alles nichts. Jetzt bin ich sehr gespannt. Du hast ja gesagt, eine andere Mannschaft, über die du gerne sprechen möchtest. Welche soll es denn sein?
Der aktuelle Drittplatzierte.
Ah, der TBV Lemgo-Lippe, ja.
Unfassbar. Auch heute unentschieden gegen den THW. Sie sind 6 Spiele in Folge jetzt ungeschlagen. Und da war ein Gegner dabei. Füchse Berlin, SG Flensburg-Handewitt, THW Kiel. Man muss in dieser Saison den TBV Lemgo-Lippe hundertprozentig ernst nehmen, nach 17 Spielen und sagen, ja, die haben eine Chance auf mindestens mal Platz 3 und potenziell einen Champions-League-Platz. Und das war ja so der einzige, ja, nicht Makel, aber so das Sternchen an der bisherigen Saison bis zu diesen 6 Spielen, dass man halt schon gesagt hat, der Spielplan war durchaus auch dankbar, um einen Lauf zu entwickeln. Aber wie sie diesen Lauf jetzt über die letzten 3, 4 Wochen bestätigt haben, auch da, das ist jetzt vielleicht nicht der Hurra-Handball, wie man ihn von anderen Mannschaften kennt, aber er ist verdammt effektiv, sehr erfolgreich. Sie wissen genau, was sie tun. Sie haben mit Tim Sutton, mit Lukas Utecek 2 fantastische Rückraumspieler, die ein Spiel entscheiden können, die ein Spiel vor allem leiten können, sodass ihre Mannschaft Spiele gewinnen kann. Nils Verstein darf man nicht vergessen, auch ein sehr, sehr guter Halbrechter, jetzt auch schon seit Jahren wirklich konstant. Und auch da dieses Thema Wohlfühloase und Wohlfühlfaktor, um den kleinen Spagat zur deutschen Frauennationalmannschaft zu machen, auch da ist es authentisch, wie die Jungs darüber reden, wie wohl sie sich in Lemgo fühlen, wie wohl sie sich mit dem Trainer Florian Kehrmann fühlen. Also warum sollte ein Hutecek, warum sollte ein Möstl sonst dort nochmal verlängern? Und das ist wirklich für einen Verein wie den TBV, der vor nicht allzu langer Zeit an ganz anderen Enden der Tabelle noch unterwegs war. Also das ist wirklich ein Riesenerfolg, wie sie sich Jahr für Jahr genau dahin gearbeitet haben, wo sie jetzt stehen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo das jetzt noch hingeht in der restlichen Saison. Man hat dazu jetzt noch mit dem Auswärtsspiel in Dresden gegen Leipzig im Pokal die Chance, ins Final Four einzuziehen im DHW-Pokal. Auch das wäre natürlich eine Riesengelegenheit, dass man jetzt innerhalb von, was sind es dann, 5 Jahre, 6 Jahre, 2-mal vielleicht den Pokal gewinnt. Also,
wie, du hast den Pokal für Lemgo schon eingetötet in dieser Saison?
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man sich dann anguckt, wer dann noch mitspielen könnte, also möglicherweise ja der BHC, auch das. Also das muss man ja auf dem Schirm haben und realistisch gesehen ist es ja die wahrscheinlichste Möglichkeit für den TBV, einen Titel zu gewinnen. So, Wir haben gerade über Magdeburg gesprochen. Auf das Level werden sie über 34 Spiele nicht hinkommen. Ich glaube, sie sind gerade am absoluten Peak, am Maximum. Und wenn sie das halten, werden sie vielleicht am Ende Vierter, vielleicht Fünfter und spielen nächstes Jahr European League. Und auch das wäre schon überragend für den Verein. Und das hätten sie, finde ich, auch sehr verdient, wenn man dann auch guckt, wie sie mit ihren Möglichkeiten Dinge umsetzen, ob das Transfers sind, ob das Verlängerungen sind und was eben andere Mannschaften über die letzten Jahre nicht hinbekommen haben. Also natürlich profitieren sie davon auch, dass eine MT Melsung gerade eher eine schwächere Phase hat, dass auch die Rhein-Neckar-Löwen noch in der Findungsphase sind. Aber da muss man dann halt auch da sein und zuschlagen. Und das machen sie aktuell. Das finde ich sehr beeindruckend.
Mal gucken, wie lange die Rhein-Neckar-Löwen noch suchen. Das dauert jetzt schon ein paar Jahre.
Ja.
Der TBV Lemgo-Lippe spielt jetzt, lassen wieder den Pokal außen vor, da spielen sie in Leipzig, beim Bergischen HC und zu Hause gegen Wetzlar. Und wenn ich dir gerade richtig zugehört habe, interpretiere ich daraus zwei Siege. Also wenn ich deine Worte oder deine Einschätzung dieser Mannschaft richtig interpretiere, weil der BHC, da reden wir jetzt auch mal drüber. Der BHC, der mausert sich sehr und sie haben zwar jetzt verloren in Melsungen, aber ist natürlich auch eine Mannschaft mit einer guten Qualität und sie haben selber wichtige Ausfälle. Eloy Morante Maldonado ist schon jetzt seit ein paar Wochen nicht mit dabei und trotzdem kriegen sie es hin, Spiele zu gewinnen. Sie haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Die HSG Wetzlar hat einen neuen Trainer. Das mit Momir Ilić hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe dann auch Kontakt gehabt mit ein paar Leuten und denen habe ich gesagt, es gibt manche ehemalige Weltklasse-Spieler, die waren als Spieler so gut. Momir Ilić war ein so guter Spieler. Wahnsinn. Offensiv wie defensiv. Hat bei absoluten Top-Clubs gespielt. Die es vielleicht nicht hinbekommen, ihren Spielern das entsprechend so zu vermitteln, wie die Spieler es brauchen, ist das eine. Auch wenn er total engagiert mit dabei war, das konnte man ihm auch abnehmen. Habe ich auch gehört von einigen, dass der total mit Herz und Leidenschaft dabei war. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es für so einen ehemaligen Weltstar im Handball schwierig, die Geduld immer zu haben, in Situationen, wo du siehst, ach du Scheiße, wie kann man so einen Fehler machen? Warum wird der Spieler nicht besser, weil du selber so gut warst? Das ist ein Problem dann irgendwann, ja.
Ja, das kann sehr gut sein. Und natürlich ist es jetzt auch einfach zu sagen, es war eine falsche Entscheidung, ihn vorzeitig dann auch schon ranzulassen. Ich glaube schon, dass es hätte funktionieren können. Aber da bin ich auch zu weit weg von der HSG Wetzlar, um das jetzt final beurteilen zu können. Aber es ist relativ offensichtlich, dass es so nicht funktioniert hat und dass man auch aktuell schon unter den Möglichkeiten spielt. Weil ich finde den Kader an sich nicht den zweitschlechtesten der Liga, sagen wir es mal so. Also da sind schon noch Spieler dabei. Ein Philipp Awanzu, der eine sehr gute Hinrunde spielt, jetzt auch nicht umsonst im 35er-Kader steht für die Europameisterschaft. Klar, der Ausfall von Dominik Mappes tut extrem weh. Er ist nun mal das Hirn und auch die Seele und er, von dem, was man ja gehört hat, war er auch bei den Spielen, wo er mal gespielt hat, nicht fit. Und das hat man, finde ich, auch gemerkt. Und gut, das ist dann halt schon ein Ausfall. Schwierig. So, dann hast du mit einem Niklas Theissen hochveranlagten Halbrechten, der uns noch sehr viel Spaß machen wird die nächsten Jahre. Aber natürlich ist er auch noch sehr jung, spielt seine erste Bundesliga-Saison. Da kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass er dir in jedem Spiel eine Quote gibt, die dich über die Ziellinie bringt. Und deswegen vielleicht der richtige Zeitpunkt jetzt noch, aber das ist halt schon echt ein ordentliches Polster. Also 4 Punkte auf Minden, 5 Punkte auf dem BHC, 6 Punkte auf Stuttgart. Boah. Man hat erst 5 geholt. Also das musst du dann auch erstmal umbiegen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Und nochmal zum BHC und zu den verletzten 13 Spieler werden hier jetzt gerade geführt beim Auswärtsspiel in Kassel. Und auch da verlierst du nur mit -5. Also da gäbe es auch andere Mannschaften, die sich dann mit -10 oder so abschießen lassen. Bei einem Team aus dem erweiterten Top-Kreis der Liga. Also beim BHC finde ich vor allem die Entwicklung auf der Torhüterposition während dieser Hinrunde sehr, sehr spannend. Sowohl Rudek als auch Diedrich haben einen ordentlichen Sprung gemacht, sind so gefühlt ab Spieltag 11, 12, 13 wirklich richtig angekommen. Und mittlerweile hast du das Gefühl, einer von beiden wird funktionieren. Und das ist ja die ideale Situation, nicht nur für einen Aufsteiger, aber gerade für einen Aufsteiger, dass es extrem wichtig ist, für die sogenannten Kellerkinder einen guten Torwart zu haben. Das haben wir jahrelang in Stuttgart gesehen, als Johannes Bitter dort gespielt hat. Da erinnere ich mich immer gerne dran zurück. Oder auch bei GWD Minden mit einem Malte Semisch und auch einem Ivan Nisevic. Auch das, also diese Aufsteiger haben wirklich auch Torwart-Duos, mit denen kann man die Liga halten. Und das ist auch eine sehr, sehr clevere Kaderplanung. Beim BHC schon etwas langfristiger, Aber auch diesen Move von Ivanisevic nach Minden finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut gewählt. Ansonsten beim BHC muss man Noah Bayer erwähnen. Ich finde, der hätte eine Chance gehabt für den 35er-Kader. Ich finde, der hat sich das verdient. Der ist eiskalt, auch am 7-Meter-Strich. Macht in dem Spiel jetzt auch wieder 9 Tore aus 11 Versuchen. Der spielt auch eine überragende Saison. Steht jetzt bei 94 Saisontoren, 75% Quote. Also, was will man mehr? 78% von 7 Metern, das kann man mal so mitnehmen. Also, wir haben ja beide eine gewisse bergische Affinität aufgrund unserer Herkunft. Deswegen kann ich jetzt auch nicht verleugnen, dass mich das nicht freut, dass der BHC jetzt auch so die Kurve bekommen hat. So nach dem Spiel gegen Minden zum Beispiel, da dachte ich schon, boah, das könnte vielleicht doch wirklich eine sehr harte Saison werden. Aber sie haben sich da wirklich die letzten Wochen sehr, sehr gut rausgezogen und vor allem auch Siege geholt, die einfach extrem wichtig sind. Also wenn man sich die letzten Ergebnisse anguckt, klar, du verlierst jetzt in Kassel, okay, passiert. Gegen Eisenach gewonnen, in Gummersbach unentschieden, gegen Hamburg gewonnen, in Hannover knapp verloren, gegen die Löwen gewonnen, in Kiel, wie ich finde, auch ein sehr gutes Spiel gemacht, 35 Tore geworfen. Also, und vor allem auch da dieses, was die Mannschaft verkörpert. Die hatten keine Angst. Auch da, denen war scheißegal, dass das der THW Kiel war. Das ist halt der Rekordmeister, ja, und? Aber wir spielen auch Bundesliga. Und ich glaube schon, auch natürlich durch dieses DHB-Pokalspiel, auch das hat sicherlich sehr viel freigesetzt gegen Hannover. Das ist sehr, sehr gut, was da aktuell passiert. Und ich finde auch, dass das Trainerduo sehr angenehm, auch sehr klar, auch in den Aussagen von den beiden, Markus Pütz und Anno Gunnarsson, also da funktioniert sehr viel. Also es würde mich nicht schocken, wenn sie drin bleiben. Ich habe sie auch vor der Saison, glaube auf 16 getippt. Also schauen wir mal.
Sie haben Chancen, weil sie sich jetzt auch ein Polster erarbeitet haben, weil es bei Wetzlar jetzt auch gerade überhaupt nicht funktioniert. Ich schätze sie schon stärker ein als GWD Minden. Diese Heimniederlage gegen GWD, die tut natürlich schon noch weh und die könnte am Ende teuer werden, weil nämlich Leipzig ja den Trainer gewechselt hat und seitdem sieht das da ganz anders aus. Sie haben jetzt zwar jetzt mit 4 Toren in Erlangen verloren, für sie sehr bitter, sie haben aber zuvor den HSV geschlagen. Sie haben nur mit einem in Stuttgart verloren, sehr unglücklich. Sie haben zu Hause gegen Hannover unentschieden gespielt, da ist also ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch über das Spiel Flensburg gegen Berlin sprechen möchte. Ich habe das ja zu Beginn angekündigt und ich sage jetzt einfach mal nein. Ich sage nein und schau mit dir zum Abschluss noch auf das, was ansteht am Mittwoch und Donnerstag. Leipzig gegen Lemgo, BRC gegen Melsungen, Füchse gegen Kiel und Magdeburg gegen Flensburg im Viertelfinale des DHB-Pokals. Kurz vor Weihnachten nochmal der ein oder andere Kracher. Viele Duelle, die sehr eng sein werden. Also 4 von 4 behaupte ich jetzt einfach mal. Habe ich schon richtig Bock drauf.
Oh ja, also generell die nächsten Tage und Wochen rund um das Weihnachtsfest. Also der Weihnachtsmann war wirklich gütig mit den Handballfans in Deutschland. Ich habe vor ein paar Wochen auch ein Video drüber gemacht, weil es ist schon krass, was uns da noch so erwartet. Klar, dieses Viertelfinale mit diesen 2 absoluten Kracher-Duellen plus 2 Spiele, die sehr, sehr wahrscheinlich auf Augenhöhe geführt werden können. Das würde ich tatsächlich Leipzig auch gegen Lemgo zutrauen, auch wenn es kein richtiges Heimspiel ist, weil sie ja umziehen mussten oder müssen jetzt unter der Woche. Aber trotzdem, ich würde es Frank Carstens zutrauen, dass er diese Mannschaft auf den Punkt in diesem K.O.-Spiel dahin bringt, wo sie sein müssen. Und es wäre irgendwie total ulkig, auch für den DHB-Pokal, wenn das am Ende die Geschichte sein sollte. Und ja, ich sag mal so, wir haben am 23.12. noch das Nachholspiel Magdeburg gegen Kiel. Also die Hütte wird hundertprozentig da auch brennen. Das wird fantastisch. Der THW auch noch gegen Hannover vorher in der Liga. Wir haben HSV gegen Füchse, auch ein Spiel mit sehr viel Geschichten, schon aus dieser Saison, aber auch aus der letzten Saison, wo es auch immer sehr knapp war. Also boah, das werden noch schöne, ja, 1,5, 2 Wochen und dann haben wir eine Europameisterschaft. Auch nicht so schlecht.
Ja, ich habe jetzt gehört, du bist ja auch bei der Europameisterschaft unterwegs, von daher.
Ja, freue ich mich schon.
Du hast auch eine nette Vorrundengruppe erwischt in Schweden. Hier muss ein bisschen getippt werden, Leipzig gegen Lemgo, wer kommt weiter?
Ich habe zwar gerade gesagt, ich sag Lemgo.
Sehr gut. Mit Handzeichen habe ich ihm ein bisschen zu verstehen gegeben. Sag einfach, wer weiterkommt. BHC gegen Melsungen.
Das macht der BHC. Es gibt die Revanche.
Füchse gegen Kiel.
In Berlin. Ja, eher Füchse.
Und Magdeburg gegen Flensburg.
SCM.
Ich sehe gerade, die SD-Aufnahmekarte war nicht drin. Nein, war ein Spaß, Tim. War ein Spaß.
12:15 und du machst dir sowas mit mir, ey. Mein Gott.
Nein. War ein schönes Turnier, oder?
Sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vorhin schon angeschnitten, generell hier mit denjenigen, die vor Ort waren. Das war schon eine sehr besondere Zeit, eine sehr intensive Zeit. Puh, 2,5 Wochen. Ich habe einmal kurz schlapp gemacht, aber jetzt bin ich wieder komplett da. Das freut mich sehr. Aber das war sehr schön. Und ein sehr schöner Abschluss, wie ich finde, hier.
Hätte kaum besser laufen können.
Ja, wirklich.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Tim,
wirklich.
Vielen Dank für deine Zeit, für die schöne Zusammenarbeit auch in den vergangenen 2,5 Wochen. Es hat mir große Freude bereitet und wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir auch hier so zu so einem Abschluss zusammengesessen haben. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Bin mir sicher, ich werde dich aus Schweden auch mal zuschalten. Ja.
Oha.
Da kannst du dich also auch auf was gefasst machen. Und ja, ungefähr eine Stunde Sendung hier bei Kreisab. Ich hoffe, ihr hattet da draußen auch Spaß. Kommende Woche sprechen wir natürlich dann über die falschen Tipps von Tim mit dann einem anderen Kollegen, was den DAB-Pokal angeht. Wir sprechen über das, was bei den Männern so los war. Wir sprechen über den finalen Kader von Alfred Gislason und mal gucken, was ich noch so vorbereiten kann. Vielen Dank für eure Zeit. Ich glaube, es war eine tolle Sendung. Was immer was anderes ist, auch dem Gesprächspartner gegenüber zu sitzen, hat man ein ganz anderes Gesprächsgefühl. Und ja, schaut vorbei auf den verschiedenen Kanälen natürlich, bei Facebook, bei X, bei YouTube, bei Instagram. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne dritte Halbzeit folgen, die einen wirklich sehr komplizierten Instagram-Namen haben. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Aber dritte Halbzeiten, die gibt es ja in vielen Sportarten und vielleicht machen wir jetzt auch noch eine dritte Halbzeit für uns persönlich hier. Nochmal danke an dich, Tim. Habt eine gute Zeit, habt eine schöne Woche und bis zur nächsten Sendung. Tschüss.